Swifty, der Taylor Swift Podcast mit Emily und Jesse.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Swifty, der Taylor Swift Podcast mit mir, Emily. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich freue mich auch wieder zurück zu sein. Ich war ja jetzt im Urlaub. Ich war in Italien, ich war auf einer Hochzeit und es war so toll. Ich will am liebsten nach Italien auswandern. Wirklich, ich mache es irgendwann. Es ist einfach so toll. Das Essen, die Leute, die Stimmung. Einfach amazing. Ich habe es geliebt. Es war super. Und die Hochzeit war auch richtig schön. Habe richtig tolle Leute kennengelernt. Und oh, ich liebe Hochzeiten. Ich werde da immer direkt emotional. Ich fühle mich total Single. Und da denke ich mir so, ach schön, irgendwann ist dann auch meine Zeit, es kommt dann noch. Naja, ich hoffe, ihr hattet auch zwei schöne Wochen, wir hatten ja auch einen Feiertag, vielleicht wart ihr ja auch irgendwo weg, vielleicht habt ihr was unternommen, vielleicht wart ihr auch im Urlaub, wenn ja, hoffe ich, dass ihr eine wunderschöne Zeit hattet. Und ja, in dieser Zeit, wo ich jetzt weg war, ist was ganz, ganz Cooles passiert. Taylor Swift hat nämlich ein Interview gemacht. Ja, sie wurde interviewt. Und ich glaube, es ist das mit Abstand längste Interview, was wir jemals von ihr bekommen haben. Oder? Kann man das so sagen? Es ist jetzt nicht bestätigt, ich habe keine Quellen, aber Quelle, vertrau mir, Bruder. Ich glaube, das ist wirklich so das längste Interview, was wir in den letzten 10 Jahren von ihr bekommen haben. Und zwar von der New York Times. Und ich dachte mir, wir sprechen mal darüber. Ich habe extra darauf gewartet, mir das heute anzugucken, damit es noch frisch im Gedächtnis ist. Es ist jetzt seit 1,5 Wochen, glaube ich, draußen. Und natürlich habe ich ganz viele Ausschnitte gesehen auf Insta, auf TikTok. Ich glaube, ihr alle. Aber ich habe gesagt, nee, ich warte jetzt darauf, bis ich die Folge aufnehme, dass ich mir das Interview angucke, damit das noch alles noch ein bisschen frisch ist. Und damit wir darüber reden können. Damit wir das Ganze mal ein bisschen auseinandernehmen, gucken, was sie gesagt hat, was es für uns bedeutet, was für uns Fans wichtig ist, was wir Neues gelernt haben. Ich habe ehrlich gesagt, ich bin da mit einem Mindset reingegangen, ach, ich weiß doch eh schon alles. Das wird wieder einfach nur, das wird doch das sein, was ich schon weiß. Aber nein, da waren so viele Dinge dabei, die ich nicht wusste. Und viele Dinge, die Taylor Swift noch nie wirklich angesprochen hat und jetzt endlich das allererste Mal darüber geredet hat, was total cool war. Und ich würde sagen, wir reden heute darüber. Es wird vielleicht ein bisschen chaotisch sein, weil ich einfach so viele Gedanken dazu habe und es auch wirklich, es waren 30 Minuten, das ist schon lang, aber dafür, dass es 30 Minuten war, hat sie unglaublich viele Themen angesprochen und ich weiß nicht, ob ich alle noch im Kopf habe. Ich habe mir ein paar Notizen aufgeschrieben, wir sprechen einfach drüber, ich lege einfach los. Ich hoffe, es wird nicht zu chaotisch, aber das habt ihr, ist euch bestimmt aufgefallen. Ich kann manchmal sehr chaotisch reden. Ich habe dann hier einen Gedanke und da einen Gedanke und dann klingt das alles verwirrend, aber ich hoffe, ich mache es nicht allzu verwirrend. Wir legen los. Okay. Warum wurde überhaupt Taylor Swift interviewt? Was war das für ein Interview? Woher kam das plötzlich? Die New York Times, das ist eine ja, sehr, sehr, sehr bekannte Zeitschrift, nicht nur in Amerika, aber mittlerweile weltweit, hat jetzt eine riesige Musik-Sonderausgabe veröffentlicht, die heißt The 30 Greatest Living American Songwriters. Also die drei größten lebenden amerikanischen SongwriterInnen. Und ja, Taylor Swift ist offiziell auf dieser Liste gelandet. War ja klar. Das Besondere daran war, dass die New York Times dafür über 250 Musik-Insider, also Musikexperten, befragt hat. Darunter Produzenten, Musiker, Kritiker, DJs, Songwriter selbst. Und auf dieser Liste standen ungefähr 700 Namen zur Diskussion, aber nur 30 wurden dann ausgesucht. Und darum, also es ging nicht darum, wer die größte Stimme hat, wer die meisten Streams hat, sondern wirklich um Songwriting, um Lyrik, Einfluss auf die Musik, Storytelling und auch natürlich so popkultureller Einfluss oder allgemein kultureller Einfluss. Taylor Swift wurde selbstverständlich dafür ausgesucht, aber nicht nur sie, sondern 29 andere, darunter Stevie Wonder, Bob Dylan, Dolly Parton, Bruce Springsteen, Mariah Carey, Jay-Z, Kendrick Lamar, ganz, ganz viele andere. Und das ist wirklich krass, dass Taylor Swift auf dieser Liste gelandet ist, weil sie auch damit die jüngste Person auf dieser Liste ist. Sie ist 36, alle anderen ziemlich alt, schon sehr, sehr, sehr lang in der Musikindustrie. Ich meine, schaut euch eine Dolly Parton an. Wow, wie lange die schon Musik macht. Oder Bob Dylan, auch. Wow, verrückt. Deswegen, auch wenn es mich nicht wundert, bin ich gleichzeitig super stolz auf Taylor, weil ich mir denke, wow, sie ist so jung. No, sie ist wirklich noch so, so jung und hat schon so einen Legendenstatus. Und das hat es nochmal bestätigt. Das ist wirklich insane. Ja, dazu gab es dann von der New York Times ziemlich coole und lange vor allem Interviews mit diesen ganzen Künstlern. Darunter auch mit Taylor Swift. Und ja, kurz gesagt, ging es vor allem um ihre Art, extrem persönliche Gefühle in Songs zu verwandeln. Es ging um ihre Lyrics, warum ihre Lyrics so viele Menschen persönlich und emotional treffen. Es ging um ihre Easter Eggs, es ging um Storytelling, es ging auch spezifisch um ein paar Songs, darunter Love Story, All Too Well, es war ganz, ganz toll. Und warum sie einfach mittlerweile als eine der wichtigsten Songwriterinnen ihrer Generation gilt. Wirklich ganz, ganz toll. Ich habe es geliebt, dieses Interview, und ich bin auch, ehrlich gesagt, voll emotional geworden wieder. Ich werde ja eh immer emotional bei Taylor Swift. Und einfach als ich das gesehen habe, habe ich auch wieder so eine parasoziale Beziehungssituation gehabt. So, oh mein Gott, sie redet gerade. Oh mein Gott, sie redet richtig lang. Sie schaut in die Kamera, sie guckt mich dabei an. Ich habe mich wirklich gesehen gefühlt von ihr. Kennt ihr das? Weil man einfach so selten von ihr... Also, naja, jetzt mittlerweile mit dieser Disney-Plus-Doku ist es ein bisschen anders, aber davor hat man ja nie wirklich so Interviews von ihr gesehen oder gesehen, wie sie redet. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen war das noch so richtig intim. Oh, sie sah auch ganz toll aus, ihr Outfit, eine 10 von 10. Und ja, lass uns mal darüber reden, was sie alles angesprochen hat. Ich mochte es total gern, dass sie von vorne an erstmal über ihre Anfangszeit gesprochen hat. Ich meine, wie willst du sonst als darüber sprechen, wie du mit Songwriting angefangen hast? Und sie hat erzählt, dass Folk und Country sie sehr, sehr, sehr beeinflusst haben, die Genres, und dass Storytelling für sie schon immer was Wichtiges war. Also ihre Art, Songs zu schreiben, sie hat auch erzählt, dass sie im Alter von 12 angefangen hat, Songs zu schreiben. Ihre Art, das zu machen, war durch Storytelling. Sie hat super viel Country gehört, super, super viel Folk. Hat dadurch dieses Storytelling gelernt. Aber ihre lyrische Expertise, das hat sie durch Emo-Musik gelernt. Emo-Musik hat sie total inspiriert, vor allem so Fall Out Boy, ne? Sie hat ja mittlerweile auch einen Song mit denen. Sie fand die Lyrics von so Emo-Songs richtig, richtig cool. Also Emo ist so in die Rock-Metal-Richtung. Und als sie das gesagt hat, war ich so, hä? Du, Emo? Du magst Emo, Taylor Swift? Aber irgendwie macht das Sinn, weil Emo-Songs sind wirklich deep und wirklich krass. Und was sind Taylor Swift-Songs? Wirklich deep und wirklich krass. Also macht das irgendwie total Sinn. Und ich finde dieser Mix aus Folk, Country und Emo völlig absurd, aber irgendwie doch passend. Und daraus ist unsere kleine Popmaus Taylor Swift entstanden. Wie witzig ist das denn bitte? Ich hab's wirklich, ich lieb's. Ich hatte auch ehrlich gesagt total Angst, dass sie jetzt mittlerweile total durch ist mit Country und gar nicht mehr drüber reden will, vor allem nicht über Debut. Aber dieses Interview hat nochmal gezeigt, dass ihr das überhaupt nicht peinlich ist. Sie liebt ihre Roots, sie liebt, dass sie mit Country angefangen hat. Und sie ist total stolz drauf, dass sie so gestartet ist in ihrer Karriere. Und das hat mich wirklich echt happy gemacht. Ich war so, ja, danke Taylor. Danke, dass du diese Seite von dir nicht vergessen hast. Auch wenn ich kein Country-Fan bin, ich höre so gut wie gar kein Country, wenn dann halt Taylors erstes Album, oder ich mag Kacey Musgraves, die total gern, die finde ich cool. Aber sonst, nee, it's not mine. Aber ich appreciate, dass sie auch diese Seite von ihr nicht vergessen hat. Und ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass es ein bisschen sehr, sehr, sehr auffällig war, dass sie so viel über Debut geredet hat, vor allem am Anfang. Vielleicht kommt da ja noch was, ne? Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir Debut Taylors Version dieses Jahr noch bekommen zum 20-jährigen Jubiläum. Wir beten. So, sie hat natürlich auch, also ihr Fokus in diesem Interview war natürlich Songwriting, so wie bei allen anderen Interviews. Und was ich auch cool fand, sie hat erklärt, wie ihr Songwriting sich total verändert hat. Früher hat sie Songs geschrieben, so wie Nachrichten. Sie konnte jemand nicht direkt sagen, wie es ihr geht, wie sie sich fühlt. Zum Beispiel, Wie sie sich, wie verliebt sie ist in dem Jungen oder wie schmerzhaft diese Trennung war, konnte sie nicht direkt zu der Person sagen. Stattdessen hat sie einfach Songs geschrieben. Oh, ich kann diese Gefühle nicht verarbeiten und aussprechen, ich schreibe einfach Songs drüber. Was irgendwie nicht Sinn macht, weil du schreibst es ja auf, du weißt ja, was du sagen willst, aber ich verstehe auch, was sie meint, weil es ist was ganz anderes, der Person das Face-to-Face zu sagen, als ja, das aufzuschreiben und einen Song draus zu machen, fand ich irgendwie lustig. Heute schreibt sie Songs eher beobachtend, reflektiert über Emotionen und Menschen allgemein, was ich auch richtig, richtig toll fand, wie sie Folklore so gepraised hat und dass sie wirklich stolz drauf ist, dass sie so eine Art, dass sie eine andere Art von Storytelling im Folklore-Album gelernt hat, weil sie das erste Mal nicht über ihre Situation geschrieben hat, über Dinge, die sie erlebt hat, sondern einfach sich Menschen ausgedacht hat, fiktive Figuren. Und was ich auch total sehe und was sie auch dann gesagt hat, ihr Songwriting hat sich so krass verändert nach Folklore und sie hat nie wieder so wie vorher geschrieben. Also Folklore hat sie wirklich, wirklich, wirklich verändert, wenn es um ja, Songs schreiben geht. Und das sehe ich auch total. Ich meine, Evermore ist das perfekte Beispiel dafür, da hat sie es auch weitergemacht. Midnights nicht so. Ich finde, Midnights war sehr, sehr persönlich. Da fällt mir jetzt gerade nichts ein, was vielleicht in der Art von fiktives Storytelling-Idee war, aber I don't know, vielleicht habe ich was vergessen. In The Torture Poets Department sowieso, da war auch super viel so eine Art Storytelling und auch eigentlich bei The Life of a Showgirl, da finde ich Ruin the Friendship. Auch wenn es persönlich ist, ist es trotzdem diese Art von, ich habe eine Geschichte, die ich euch erzähle und ich beobachte sie. Ich erzähle euch, als würde sie ein Buch gerade vorlesen, eine Geschichte, die sie selbst geschrieben hat. Auch Elizabeth Taylor finde ich sehr, sehr, sehr toll. Ja, das fand ich super. Was für uns besonders interessant war, ist, dass sie auch mal über uns Fans gesprochen hat. Sie hat uns auch, oder die meisten Fans, ein bisschen kritisiert oder sie war ein bisschen so enttäuscht. Sie meinte, Fans reduzieren ihre Lyrics ganz oft auf ihre Ex-Freunde. Obwohl sie eigentlich möchte, dass mehr über ihre Kunst gesprochen wird, als über ihr Privatleben, ihre Männer und so. Und ich muss sagen, I'm guilty. Ich bin auch so. Jessie und ich, wir reden. Ich meine, die Sonderfolgen, wo wir uns die Alben das letzte Mal angehört haben, da haben wir auch immer wieder gesagt, oh, darum geht es. Oh, hier ist es Safe über Matt Healy. Oh, nee, hier ist es Joe Alwyn. Ich bin guilty. Ich bin auch so. Aber ich glaube, wir sind alle so. Und auch wenn sie das ein bisschen kritisiert oder ein bisschen schade findet, denke ich mir halt, das sind Songs, die halt veröffentlicht werden und jeder interpretiert sie anders und weil wir eben so eine krasse Connection zu Taylor Swift haben und auch sie nicht mehr mit, also man kann sie ja nicht mit ihrem Privatleben trennen, finde ich mittlerweile, also als Swiftie kann man das einfach nicht machen und deswegen ist es halt so. Also ich weiß nicht, ich kann sie verstehen. Ich reduziere sie ja auch gar nicht auf ihre Ex-Freunde, das ist absolut nicht, was ich mache, aber klar höre ich mir diese Songs zum ersten Mal an und denke, oh, worum geht es? Weil ich einfach Taylor verstehen will und ich möchte verstehen, was in ihrem Kopf durchgeht und warum sie diesen Song geschrieben hat. Wisst ihr, was ich meine? Also, da war ich ein bisschen so, okay, I get what you mean, aber so meinen wir das eigentlich gar nicht. Aber es gibt auf jeden Fall Fans, die ein bisschen zu sehr eskalieren und bisschen zu crazy sind und das war auch so witzig. Was meinte sie? I don't like it when my fans turn my songs into a paternity test. Also bisschen, oh, wie heißt das, paternity test auf Deutsch? Wenn du herausfinden willst, wer der Papa ist, wer die Mama ist vom Kind. So, ich hab's jetzt gerade vergessen. Egal, ihr wisst, was ich meine. Und dann war ich so, ah ja, irgendwie schon. Ja, das machen ganz schön viele Fans so. Oh ja, das ist er. Und dann war sie so, hey, ich hab das Lied geschrieben, nicht er. Können wir darüber reden, dass ich einen guten Song geschrieben habe? Müssen wir jetzt darüber reden, über welche Person das ist? Da war ich auch so, touché, ja voll, absolut. Da gebe ich dir voll mit. Sie hat auch über ihre Zusammenarbeit mit Cenk Antonov geredet. Das fand ich auch sehr, sehr cool. Vor allem über die Rant Bridges. Und wow, ich bin so froh, dass sie Rant Bridge gesagt hat. Das kommt in unser Taylor Swift Vokabular. Das müssen wir ab sofort immer verwenden. Weil wie cool ist dieses Wort Rant Bridge? Also so Aufreger Bridge. Die Bridge von einem Song ist ja so fast zum Schluss hört man das. Und das ist da, wo sie so richtig ausrastet, richtig eskaliert. Es ist also wirklich Songs wie Cruel Summer, Out of the Woods, Is It Over Now. Das sind diese Songs, wo sie quasi schreit. Sie schreit und ihre ganzen Emotionen, es eskaliert. Alles kommt raus. Und ich finde, sie hat auch eine Bridge super erklärt. Du hast im Song am Anfang, im Refrain, im Vers, so die Geschichte. Sie hat das ein bisschen wie so ein Kunstwerk beschrieben. Man malt ein Bild, das ist dann halt das Vers und Chorus, man malt es. Und bei der Bridge geht man ein paar Schritte zurück und dann bewundert man das. Man bewundert das Kunstwerk, man bewundert die Geschichte und man lässt die ganzen Emotionen raus. Wie fühle ich mich dabei? Wie fühle ich mich bei dieser Geschichte? Und wow, ich fand, das war so gut erklärt. Weil das ist wirklich, was eine Bridge ausmacht. Storytelling. Einfach mal noch zurückgehen und das sagen, was man fühlt bei dieser Situation. Es war ganz toll. Und wirklich, Songs wie Cruel Summer, Out of the Woods, Is It Over Now, ich meine, da schreiben wir doch alle mit. Ja, erst recht bei der Eras Tour, bei Cruel Summer, sind wir alle ausgerastet, sobald die Bridge kam. Deswegen danke Taylor Swift, dass es Rant Bridges gibt. Ich liebe sie. Oh mein Gott, ganz, ganz, ganz toll. Ich hab's geliebt. Sie hat auch über ganz viele spezifische Songs geredet. Da will ich jetzt auch eingehen. Einmal hat sie über Love Story geredet, das fand ich voll lustig, weil Love Story ist ja dadurch entstanden, dass sie einen Jungen sehen wollte. Sie wollte auf ein Date gehen mit einem Jungen, der ein bisschen älter war als sie. Zu der Zeit war sie 17 und ihre Eltern meinten, nein, du darfst nicht raus, du gehst nicht auf ein Date mit einem älteren Mann. Und dann ist sie ausgerastet, ist richtig sauer geworden. Ja, und dann war sie in ihrem Zimmer. 20 Minuten später hat sie Love Story geschrieben, auf ihrem Zimmerboden. Wie lustig ist das denn bitte? Auch wie sie das erzählt hat, ich musste so lachen. Und was ich sehr, sehr cool fand, da meinte sie, bei Love Story hatte ich das erste Mal das Gefühl, es ist mir egal, was ihr denkt. Ich liebe dieses Lied, ich liebe das, was ich geschrieben habe und gemacht habe. Und ich bring's raus und es ist mir scheißegal, was ihr denkt, weil ich bin stolz drauf. Und dann war ich so, yes, Taylor! Genau dasselbe hat sie ja auch über Reputation gesagt. Es gab eine Reputation-Reference, die war so, als dieses Album rauskam, alle haben es gehasst. Ich habe so viel Kritik dafür bekommen. Aber ganz ehrlich, es war mir so egal, weil ich war so stolz drauf. Ich fand, das war so ein gutes Album. Und jetzt, 6, 7 Jahre später, sie hat einen 6-7-Reference gemacht, fand ich auch sehr lustig. 6, 7 Jahre später feiern das alle. Alle feiern Reputation, vor allem Ready For It. Es wurde so hart kritisiert. Und jetzt, Leute, wie viele Leute feiern Ready For It und allgemein Reputation? Alle, wirklich alle. Das fand ich sehr, sehr, sehr nice. Und natürlich die Story zu All Too Well. Oh mein Gott, wie krass ist diese Story bitte? Ich dachte, sie hat All Too Well einfach so geschrieben, weiß nicht, während der Tour, als sie heartbroken war. Aber tatsächlich hat sie das Lied nicht wirklich unbedingt geschrieben. Sie hat es einfach spontan während eines Soundchecks auf Tour gesungen. Sie hat einfach Gitarre gespielt, irgendwas gesagt, gesungen und sich Sachen ausgedacht in dem Moment, weil sie einfach so verletzt war, kam diese ganze Kreativität raus. Danach hat ihre Mama gesagt, wow, das Lied war richtig gut, hast du das irgendwie aufgeschrieben? Und sie so, nee. Und dann war sie so, okay, vielleicht hat der Tontechniker ja das aufgenommen. Und zum Glück hat der Tontechniker das aufgenommen. Können wir bitte diesen Tontechniker kontaktieren? Ich brauche seine Nummer, ich brauche seine E-Mail-Adresse. Ich möchte mich bei diesem Mann bedanken. Ich schenke ihm 1000 Rosen. Wirklich, er hat es verdient. Weil sie dadurch dann All Too Well aufnehmen konnte. Sie hatte die Originalversion, konnte damit arbeiten. Leute, stellt euch mal vor, er hätte das nicht aufgenommen. Wir hätten All Too Well nicht. Oder vielleicht eine ganz andere Version davon. Wäre bestimmt auch gut gewesen, aber nicht das, was es eigentlich sein sollte. Richtig, richtig cool. Sie hat natürlich auch darüber geredet, dass wir Swifties jahrelang darum gebettet haben, dass wir die 10-Minute-Version bekommen. Das fand ich auch sehr lustig, wie sie darüber geredet hat. Du hast einfach gemerkt, ich glaube, sie war zu der Zeit super genervt von uns. So, oh, Leute, ich kann doch nicht ein Lied rausbringen, das 10 Minuten lang ist. Es geht einfach nicht. Und dann irgendwann so, ach, ganz ehrlich, scheiß drauf. Ich mache es und sie bereut es auch nicht. Sie liebt dieses Lied und sie wird es auch für immer lieben. Ich glaube, das ist auch so ihr Top-1-Song. Hat sie das nicht mal gesagt in einem Interview, dass es ihr liebster Song ist? Ich glaube, das meinte sie mal bei der Talkshow. Naja, Sie hat auch über Nothing New gesprochen, einer meiner Lieblings-Vault-Tracks und Songs of Red, wo sie sagt, how can a person know everything at 18 but nothing at 22? Meine absolute Lieblingsline von Taylor Swift. Ich habe mich sehr gesehen gefühlt, als sie es erwähnt hat. Ja, und das fand ich auch sehr, sehr, sehr cool, was sie zu der Story gesagt hat und nochmal zu der Line, weil ich dachte, ehrlich gesagt, es ist einfach nur so, mit 18 dachte sie, oh, ich bin jetzt 18, ich bin erwachsen, ich weiß, was ich mit meinem Leben mache, ich habe alles unter Kontrolle, und dann mit 22 so, oh, irgendwie ist das Leben doch nicht so einfach, wie ich dachte. Es ist doch nicht so cool. Und ja, es war ein bisschen so, aber eher Fokus auf ihre Karriere, weil mit 18 sie zu der Zeit Fearless rausgebracht hat. Fearless hat Album des Jahres gewonnen. Sie ist endlich international rausgekommen und war super berühmt. Sie war wirklich the one to look at. Sie war die Newcomerin der Zeit und hat so viel Erfolg bekommen. Und dann mit 22 waren alle so, nee, irgendwie bist du doch nicht so cool. Irgendwie hast du es doch nicht so drauf. Du hattest jetzt deine 15 Minuten Fame und jetzt ist es vorbei. Und das beschreibt wirklich diese Line. Du weißt alles mit 18 und damit, wenn du älter wirst, nee, bist du nichts, bist du ein Nobody. Fand ich voll krass. Fand ich richtig, richtig krass. Und ich hatte das irgendwie nicht so im Kopf, dass sie mit 22, also als sie Red rausgebracht hat, so viel Hate bekommen hat. Ich meine, okay, zu der Zeit hat sie sich ja sehr verändert, weggegangen von Country, mehr in die Pop-Richtung, sogar ein bisschen Rock. Und ich glaube, das fanden einfach viele Leute nicht cool. Menschen mögen einfach Veränderungen nicht. Und sie mochten nicht, dass dieses Country-Girl next door plötzlich ein Popstar sein will. Ich glaube, das ist, was viele Leute damals kritisiert haben. Ja, und natürlich ist es auch das Ding, dass Frauen im Musikbusiness einfach immer kritisiert werden, immer unter Druck gesetzt werden und ja, diese Line das auch ein bisschen entspricht. Sie hat über Fantheorien geredet, dass sie viel, viel entspannter damit umgeht. Früher hat sie das mehr mitgenommen, hat sie diese ganzen Fantheorien analysiert. Jetzt mittlerweile nimmt sie emotional Abstand davon, ist zwar fasziniert, aber ist so, nee, ich darf mich nicht damit befassen, ich muss immer noch meinen Weg gehen und darf mich nicht von solchen Sachen beeinflussen. Sie hat darüber geredet, wie Songs entstehen, also entweder im Studio oder bei einem Songwriting-Session oder auch einfach im Alltag, wenn sie im Auto sitzt mit Travis und erzählt, wie sehr sie Elizabeth Taylor mag und warum sie so toll findet und dass ihre Augen lila sind und viele sagen, das ist blau, aber sie sagt, es ist lila und dann plötzlich kommt eine Lyric. I cry my eyes violet Elizabeth Taylor. Und dann war sie so, oh mein Gott, das ist ein Song, das muss ich machen. Und dann holt sie ihr Handy schnell raus, nimmt es auf. Ich glaube, diese Frau hat über 20.000 Audioaufnahmen auf ihrem Handy, wo sie irgendwelche Lyrics und Songtexte oder Akkorde aufgenommen hat für spätere Songwriting-Sessions. Und das fand ich voll cool, dass sie auch nochmal Travis Kelce erwähnt hat und auch dann nochmal so ein bisschen nahbarer war, weil Kreativität passiert nicht immer im Studio, passiert nicht immer auf der Arbeit, sondern im Alltag. Du kannst am Strand sitzen und einen Vogel sehen und plötzlich denken, oh, ich muss darüber einen Song schreiben. Lying in the sun, looking at a bird. Keine Ahnung, habe ich mir gerade ausgedacht. Aber ihr wisst, was ich meine. Es war irgendwie schön zu hören, dass solche Situationen, solche alltags-supermenschlichen Situationen sie auch total inspirieren können. Und was ich auch sehr, sehr, sehr cool fand, sie hat einen Newcomer bisschen ja geshoutoutet, und zwar Somber. Ich glaube, jetzt mittlerweile haben es alle schon gesehen, dass sie auch mit Somber, mit diesem Newcomer, viel chillt. Die saßen bei den AMAs zusammen. Waren das die AMAs? Irgendeine Awardshow. iHeart Radio Music Awards, das war's. Die saßen da zusammen, die haben Bilder gemacht, die sind, glaube ich, auch mittlerweile befreundet. Und sie hat ihn einfach so gepraised und war so, oh, ich bin so froh, dass es Somber gibt. Ein Mann, der richtig ehrlich schreibt, richtig ehrliche Songtexte schreibt und so raw ist. Und wenn mehr Männer so sind, dann ist es dann, also sie meinte, wenn mehr Männer so schreiben würden, wie eine Frau über ihre Gefühle schreibt, über ihre Emotionen, dann wird es irgendwann mal nicht mehr kritisiert. Ich meine, Taylor Swift, ihr Leben lang wurde sie dafür kritisiert, dass sie nur Songs über Heartbreak schreibt und über Jungs schreibt. Aber wenn ein Mann das macht, ist es ganz toll. Oh, wie toll. Der kann über seine Gefühle sprechen. Wie schön ist das denn? Oh, toll. Aber irgendwie Sommer macht das auf eine andere Art und Weise. Es ist nicht so performative. Es ist ehrlich. Es ist richtig echt. Es ist toll. Und da stimme ich ihr total zu. Ich will mehr von Sommer hören. Ich will mehr von dieser Ehrlichkeit, von dieser Verletzlichkeit hören, weil dann machen es auch viel mehr Männer und dann ist es ausgeglichen. Und dann wird es auch nicht mehr kritisiert. Ich glaube, also mittlerweile wird es nicht mehr so doll kritisiert wie vielleicht vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren, aber auf jeden Fall sehr, 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 sehr toll. So, habe ich was vergessen? Habe ich über alles gesprochen? Ah, auch interessant. Songwriting ist ja ihr Hobby, ihre Leidenschaft, aber natürlich auch ihre Arbeit. Und was mich auch immer interessiert hat, ist, wie kriegt sie das noch hin, dass sie ihr Songwriting nicht mehr als Arbeit sieht? Wisst ihr, was ich meine? So manchmal ist man fühlt sich so unter Druck gesetzt und das, was man liebt, ist dann plötzlich die Arbeit und dann ist es so, oh Gott, jetzt muss ich was richtig Gutes schreiben, jetzt muss das nächste Album richtig, richtig gut sein, sonst performt das nicht gut, sonst sind die Fans enttäuscht. Aber sie konnte das richtig gut trennen. Sie hat es auch erzählt. Songwriting ist für sie auch nach 20 Jahren Karriere immer noch was Magisches. Und sie kann ganz oft einfach auch nicht erklären, wie sie diese Songs schreibt und wie die funktionieren. Es passiert einfach. Und das finde ich total witzig. Sie kann es einfach nicht erklären. Es passiert einfach. Das zeigt euch einfach, oder zeigt uns einfach, dass sie einfach ein Talent hat. Und ich glaube, sie ist damit, irgendwie hat Gott gesagt, du musst die krasseste Sängerin der Welt sein und dass sie hat einfach diese Gabe bekommen. Und ich fand das voll witzig, wie sie einfach meinte, ich weiß es nicht, aber ich liebe es und es wird auch nie wieder weggehen. Zum Glück. Zum Glück. So, ich glaube, ich habe alles genannt, was ich nennen wollte. Ich wollte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ihr könnt ja auch einfach das Interview anschauen. Achso, sie hat auch einmal über rhetorische Mittel gesprochen. Da war ich raus. Leute, was hat sie da bitte gesagt? Ich habe nichts verstanden. Sie hat wirklich eine Fremdsprache für so 30 Sekunden gesprochen. Als sie diese ganzen rhetorischen Mittel genannt hat und dass sie, und dann auch so, wie sie auf diese Wörter kommt und sie liebt es, so moderne Geschichten mit klassischen Begriffen zu beschreiben. Und ich war so, okay, ja, ich verstehe, was du meinst, ist voll cool, aber du redest wirklich gerade eine Fremdsprache, ich habe nichts verstanden. Aber das zeigt auch einfach mal, dass sie so eine krasse Person ist, ein krasser Songwriter und ja, sie hat es einfach drauf. Sie hat es drauf. So, das war's, das Interview. Wie hat's euch denn gefallen? Habt ihr es verstanden? Könnt ihr Englisch sprechen? Versteht ihr das? Oder war ich das vielleicht ein bisschen zu intensiv oder habt ihr nicht wirklich gecheckt, was sie gesagt hat? Ich finde, sie hat ab und zu Begriffe benutzt, ich bin Native Speaker, aber die selbst ich, wo ich so war, was sagst du da? Aber trotzdem, im Großen und Ganzen, finde ich, konnte man es sehr verstehen. Und sie hat sehr, sehr, sehr gut beschrieben, wie das Leben als Songwriterin ist und ist sehr, sehr, sehr gut analysiert, wie sie auf Songs kommt und was in ihrem Kopf so passiert, wenn sie diese Songtexte schreibt. Also wirklich richtig interessant. Bin so froh, dass es dieses Interview gibt und ich glaube, wir werden auch noch sehr, sehr lang darüber reden und das ist ein Video, was jetzt über die nächsten Jahre immer wieder zurückkommen wird und wo man immer wieder drauf eingehen wird. Ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Keine Sorge, ich weiß, da kommt jetzt noch was und zwar der Shoutout der Woche. Der ist in dieser Woche ziemlich besonders. Wir haben nämlich wieder Fanpost bekommen. Ich kam hier an gestern am Mittwoch nach meinem Urlaub und plötzlich sehe ich ein Paket auf meinem Schreibtisch und ich war direkt so, was? Oh mein Gott, okay, crazy. Ja, Jessi und ich haben ein kleines Paket bekommen von 4 Mädels. Martha, Freya, Lucia und Elena, ich hoffe, ich habe die Namen richtig ausgesprochen, die haben uns einfach mal ein Paket geschickt. Das war so süß. Also ich habe natürlich nicht bei Jessi reingeguckt, aber Ich habe auf jeden Fall so eine kleine Box bekommen mit einem Freundschaftsarmband mit Clean. Alles in dieser Box war auch blau, so wie halt mein Lieblingsalbum, 1989. Fand ich auch sehr, sehr schlau. Ich nehme mal an, dass Jessys Box, dass in Jessys Box alles lila ist, aber ich sehe sie am Samstag, dann bekommt sie es auch und ja, dann können wir mal reinschauen. Wir haben, oder ich habe auch eine Augenmaske oder Augenpads bekommen. Dann noch so kleine süße Deko-Sachen und dann noch ein Marker in Blau, voll cool. Und ein Brief. Und zwar haben die Mails geschrieben, liebe Emily, danke erstmal, dass du den Podcast alleine weiterführst. Es wird zwar nicht dasselbe sein wie mit Jessi, aber wir denken, dass du das ganz toll machst. Danke, Leute. Hier ein kleines Geschenk für dich als 1989-Fan. Liebe Grüße, Martha, Freya, Lucia und Elena. Vielen, vielen Dank, Mädels. Das ist so lieb. Richtig schön, dass ihr in Hamburg wart und übers Wochenende nochmal hergekommen seid. Ich weiß, wir waren alle nicht hier, es war ja Urlaub, aber das war total süß, dass ihr nochmal vorbeigekommen seid und uns was geschickt habt. Ich bin unendlich dankbar, dass ihr weiterhin Taylor Swiftie hört und mit mir ja, über Taylor Swift redet. Und ich bin so froh, dass ich das noch weitermache und werde auch ja, Jessi am Samstag sehen, werde nochmal mit ihr quatschen und ihr die Geschenke geben. Schauen, wie es den Kleinen geht, ne? Bald ist es ja soweit, schon im Juli. Oh mein Gott, so bald. Verrückt. Jessi wird einfach Mama. It's crazy. Nee, und auch nochmal an euch. Danke für eure ganzen tollen Nachrichten wieder. Wir haben so viele Kommentare wieder letztes Mal bekommen. Euch hat ja das Thema total interessiert, Olivia und Taylor. Ich fand es aber auch super interessant. Ich meine, die zwei sind so ähnlich und ich glaube, deswegen war auch immer diese Frage, oh, ist da Beef, ist da Beef? Aber nein. Wir haben ja beschlossen, da ist kein Beef. Es ist einfach nur das Internet. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schreibt ja gerne rein, was ihr ganz cool fandet im Interview und was euch aufgefallen ist, was ihr Neues gelernt habt. Schreibt mir auch gerne, was ihr von mir in den nächsten Wochen hören wollt, ob ihr Themenvorschläge habt oder ob ihr auch mal, weiß nicht, was ganz anderes hören wollt. Let me know. Ich bin natürlich offen für alles und gebe mein Bestes. Ich möchte auch in den nächsten paar Wochen eine Person einladen. Und zwar einfach entweder einen Freund oder eine Freundin. Weil ich hatte die Idee, Jessi hat ja mal, als ich krank war, unseren Kollegen Finn eingeladen, der kein Swiftie ist. Und dann hat sie so eine Folge gemacht, wie mache ich einen Non-Swiftie zum Swiftie? Und die war super natürlich. Aber ich dachte, vielleicht könnte ich das machen. Wie mache ich jemanden zum Swiftie, der kein Swiftie ist? Wenn ihr die Idee cool findet, sagt gern Bescheid. Ich dachte, wäre doch mal funny. Ich habe da auch, glaube ich, ein paar lustige, coole Leute in meiner Freundesgruppe, die Bock drauf hätten. und ja, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Macht's gut und wir hören uns bald. Tschüss. Ah, swiftastische Grüße natürlich. Wie konnte ich das vergessen?